Servus und ganz herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Heute in Ausgabe Nummer 14 und gleich von Anfang an muss ich vermelden, dass mein Linemate heute nicht mit dabei ist. Stefan Usdorf liegt leider ohne Stimme krank im Bett, also ihn muss ich heute vertreten, doppelt laufen, wenn man so möchte. Aber ich habe Unterstützung dabei. Wir haben einen Gast dabei, der lange in der NHL gespielt hat. Ich werde ihn in Kürze vorstellen. Wieder ein Schweizer, wie letzte Woche schon mit Jonas Siegenthaler. Vorab gibt's für euch nochmal die Übersicht, was euch denn erwartet. Natürlich sprechen wir allen voran mit unserem Gast. Dann schauen wir uns den World Juniors Cup an, die U20-WM, schauen da auf die Chancen von Deutschland und der Schweiz. Dann auf die Goalies aus Deutschland und der Schweiz. Einer spielt ja in der NHL, Philipp Grubauer. Zwei könnten bald, in Klammern, wieder spielen mit Akira Schmidt und Connor Hughes. Dann wollen wir einen Abstecher machen nach Montreal. Bei den Canadiens dreht ein gewisser Patrick Laine momentan so richtig auf. Darüber muss zu reden sein. Und es gab einmal mehr einen Trade-Alarm. Kaapo Kakko wurde von den New York Rangers zum Seattle Kraken getradet. Auch das muss analysiert werden. Und wenn wir dann noch Zeit haben sollten, dann schauen wir auch noch auf die Niederlagenserie der Buffalo Sabres. Aber first things first, wie man so schön sagt, wir kommen zu unserem heutigen Gast. Er ist der erste Schweizer Stanley Cup Champion und dieses Kunststück gelang ihm 2001 mit der Colorado Avalanche. Er ist Torwart, war damals Backup hinter einem gewissen Patrick Ra und in 7 Jahren in der NHL fing er in 214 Spielen für Colorado, für die Montreal Canadiens und die Phoenix Coyotes und kam dabei auf eine beachtliche Fangquote von 91,2%. Aktuell ist er Torwarttrainer in der National League in der Schweiz, erste Liga, für den HC Fribourg-Gotteron. Und deswegen sage ich ganz herzlich willkommen, David Aebischer. Grüß dich, David.
Grüß dich.
David, ich muss jetzt ganz allen voran erstmal loswerden. Mein erster Kontakt zu dir in Anführungszeichen, also wir sprechen uns heute das erste Mal tatsächlich, aber dein Name begleitet mich schon in meinen Hockey-Anfängen, muss ich wirklich sagen. Ich muss dazu erzählen, mein Bruder ist riesiger Colorado Avalanche-Fan und er hat damals schon immer die NHL-Spiele gezockt. Und ich werde einfach diese Stimme in meinem Kopf nicht los von dem Reporter von dem NHL-Spiel, der immer wieder gesagt hat, another shot save by Aebischer. Und da ist mir dieser Name sowas von im Gedächtnis geblieben. Ich bin froh, dass wir uns endlich mal kennenlernen. Schön, dass du dabei bist auf jeden Fall. David, wir starten gleich mal mit unserem Audio-Poesie-Album. Wir haben immer 6 Fragen vorbereitet und starten gleich mal mit der Nummer 1. Was war denn dein Pre-Game-Meal als aktiver Goalie?
Das war Pasta mit Tomatensauce, Lachs, einen kleinen Salat und eine Chicken-Noodle-Soup.
Oh, okay, also gleich mehrere Gänge.
Ja, genau.
So wie es sich gehört. Was ist denn für dich das schönste NHL-Stadion?
Das schönste, also das Pepsi Center hat mir sehr, sehr gut gefallen, war dazu mal sein modernes Stadion und es war einfach schön dort zu spielen. Jedes Spiel, das ich dort gespielt habe, war es ausverkauft, also waren gute Erinnerungen in diesem Stadion.
Die dritte Frage muss ich ein bisschen umformulieren. Normalerweise fragen wir nach dem unangenehmsten Gegenspieler. Jetzt hast du ja eigentlich keinen direkten als Torwart, deswegen, wer war denn der unangenehmste Schütze?
Es hatte einige, der Iginla, glaube ich, der war sehr, sehr schwierig zu lesen. Er kam häufig mit schnell von der Seite und konnte schießen ohne Ansatz. Und das war sehr, sehr schwierig zu lesen für einen Torhüter.
Mhm. Wer ist denn dein Vorbild? Also es muss kein Eishockeyspieler sein, muss auch kein Sportler sein, darf natürlich, aber wer ist dein Vorbild?
Also Vorbilder habe ich einige. Ich glaube, es gibt Leute, die man sieht, was sie erreichen, wie sie sind. Denen eifert man ein bisschen nach. Also es gibt mehrere. Also wenn ich aufgewachsen bin, war sicher Patrick Roy ein Vorbild. Nachher, wenn du mit ihm spielst, wird es ein bisschen schwieriger. Aber du schaust natürlich ab, was er macht und wie er es macht und versuchst, das Gleiche zu machen oder es noch besser zu machen.
Also über Patrick Ra müssen wir nachher auf jeden Fall noch sprechen. Vorab noch Frage Nummer 5. Was war denn dein emotionalster Hockey-Moment?
Sicher das erste Spiel in der NHL, das war emotional. Also konnte nicht schlafen. Auch ein wenig ein Angstgefühl, wenn du da vor 16.000 Zuschauern spielst und der erste Schuss ging schon rein. Also war nicht das beste Erlebnis, aber am Schluss konnten wir 5-1 gewinnen.
Und dann meine Lieblingsfrage zum Abschluss: Wenn du nicht NHL-Profi gewesen wärst, was wäre dein Beruf gewesen?
Also ich habe eine Lehre abgeschlossen als Heizungsmonteur und darum wäre Heizungsmonteur vielleicht die Antwort zu dieser Frage.
Also bei beiden Berufen hätte man einen Stick in der Hand gehabt. So viel steht schon mal fest,
Ja.
wenn man möchte. Interessant. Vielen lieben Dank für den Eintrag in unser Gästebuch, in unser Audio-Poesie-Album, David. Ich habe eben schon gesagt, der Name Aebischer begleitet mich lange. Damals warst du ja Goalie bei der Colorado Avalanche. Nimm uns noch mal ganz kurz zurück in diese Zeit. Ich meine, man muss sich das nur noch mal vorstellen. Du kamst aus Hershey, also aus der AHL, nach Colorado und wirst dort direkt zum Stanley Cup Champion. Also perfekter kann es doch eigentlich gar nicht laufen, oder?
Ja, das erste Jahr war unglaublich. Wir hatten sicher eine sehr gute Mannschaft, haben den President's Trophy gewonnen. Patrick Roy hat am meisten Siege damals, hat den Rekord geschafft und ich konnte meinen ersten Sieg in der NHL feiern. Also und am Schluss, der krönende Abschluss war natürlich der Sieg des Stanley Cups. Also es war ein unglaubliches Jahr, das halt nachher sehr, sehr schwierig war zu toppen.
Das glaube ich. Wie hat man denn in der Schweiz reagiert auf den ersten Schweizer Stanley Cup Champion? Was war da los in der Heimat?
Ja, es war schon eine gewisse Euphorie dabei. Ich glaube auch schon vorher, als ich in der AHL oder sogar in der East Coast spielte, weil es eigentlich keine Schweizer gab, die Nordamerika spielten. Also hatte ich sehr, sehr viel Medienpräsenz für einen AHL-Torhüter. Ich glaube, meine Teamkollegen haben sich ab und zu gewundert, wieso das so viele Journalisten aus der Schweiz in die AHL kommen, um Artikel oder so über mich zu schreiben. Also es war eine spannende Zeit.
Das glaube ich sofort. Was kannst du denn über die damalige Mannschaft so erzählen? Ich meine, ich bin die Spielerliste vorhin mal durchgegangen, wer da alles in dieser Mannschaft war. Joe Sakic, Peter Forsberg, zwei absolute Legenden, aber dann trotzdem so Spieler, die einem seit damals eigentlich in Erinnerung geblieben sind. Milan Hayduk, Chris Drury, Alex Tanguay, Ray Borg, also die Liste ist also endlos, möchte ich fast sagen. Was kannst du denn über die Mannschaft damals sagen? Was waren das für Charaktere in diesem Team?
Also sehr, sehr gute. Ich glaube, wir hatten ein Team oder sie haben ein Team zusammengestellt mit Einzelspielern, die sicher gut sind auf dem Eis, aber auch gute Personen. Wir hatten wirklich ein super Teamklima in der Garderobe, auch außerhalb des Eises haben wir viel zusammen unternommen und es war eigentlich alles vom ersten Tag im Training Camp. Wir haben nur über diesen Stanley Cup Sieg gesprochen und wir waren on a mission.
Ja, das hört man oft tatsächlich. Aber interessant nochmal zu hören. Wir müssen sprechen über deinen Torhüter, Konkurrenten, Torhüter, Kollegen von damals. Patrick Ra. Also, ich glaube, wenn man seinen Namen hört, man hat sofort einen recht aufgeregten Torhüter im Kopf, der gerne mal den Schreier auch loslässt, der aggressiv zu Werke geht, der zweifelsohne einer der besten seines Fachs war. Aber wie ist es denn, sich mit Patrick Ra um einen Platz zwischen den Pfosten zu duellieren?
Ja, also zu duellieren, ich wusste, also meine Rolle war ganz klar von Anfang an, also dass ich Backup bin und reinspringen muss, wenn es Verletzungen gibt oder wenn Patrick eine Pause braucht. Also von dem her war es eigentlich klar, aber ich habe sehr, sehr viel lernen können von ihm. Er ist sicher einer, der sehr, sehr hart trainiert auf dem Eis und ich konnte da ein bisschen abschauen und sehen, was es braucht, um an der Spitze zu sein und auch so lange wie er. Ich meine, er hat das einige Jahre gemacht und mit Erfolg.
Und wie war er als Charakter in der Kabine? War er dann auch so aufbrausend wie auf dem Eis oder hatten wir plötzlich einen ganz anderen Menschen innerhalb der geschlossenen Kabine?
Nein, hatte schon seine Momente, wo es laut wurde, aber er wollte halt jedes Spiel gewinnen und auch er wollte diese Stanley Cup nochmal und nochmal gewinnen und alle mussten an Bord sein, sonst hörte man's.
Was war denn dann dein Lieblings-Patrick-Ra-Moment? Kannst du da einen auskramen aus der Kiste?
Also mein Lieblingsmoment war, wir waren zu zweit, ich glaube, es war vor dem Training, und hat er mir erzählt, das ist seine letzte Saison, und dass ich nächstes Jahr Nummer 1 sein werde. Und das war eigentlich der beste Moment für mich. Gehört aber jetzt überlässt er mir den Kreis.
Aber ich glaube, den Staffelstab von so einem Torhüter und auch so einer Persönlichkeit wie Patrick Rau übergeben zu bekommen, ist was ganz Besonderes. Wie oft wirst du denn in der Schweiz tatsächlich noch angesprochen auf den Stanley Cup Sieg von damals, und wo ist dein Stanley Cup Ring heute?
Also ich werde ab und zu sicher noch angesprochen, aber es wird natürlich immer weniger. Die jungen Torhüter, mit denen ich jetzt arbeite, die kennen mich gar nicht oder haben mich nie spielen gesehen. Also das geht ein bisschen vergessen, aber das ist auch okay so. Und mein Stanley Cup Ring ist zu Hause in einer Schachtel irgendwo.
Also das heißt, er sieht das Tageslicht gar nicht mehr?
Fast nicht mehr, nein. Ab und zu, wenn jemand zu Gast bei uns ist und den sehen will, dann nehme ich ihn nach vorne. Aber sonst ist er eigentlich irgendwo in einer Schublade.
Gut gehütet, hoffentlich. Eine Geschichte gibt es noch rund um dich, David. Ich habe mir sagen lassen, dass du haarscharf an dem Flugzeugabsturz vorbeigeschrammt bin. Was ist denn die Geschichte dahinter?
Ja, also ich war in der Schweiz und flog nach Hershey für das Rookie Camp und bin nachher von Genf nach New York geflogen, ausgestiegen, weiter nach Hershey, und nachher habe ich auf CNN gesehen, dass ein Flugzeug abgestürzt ist, und das war das gleiche Flugzeug, das nachher wieder zurück nach Genf ging. Also ja, wenn es einige Stunden vorher passiert wäre, dann wäre ich jetzt nicht hier.
Wahnsinn, also man darf tatsächlich auch mal Glück haben, weil dieser tragische Absturz von Halifax, glaube ich, damals, aber ja, ich glaube, da geht es einem durch und durch, wenn man mit derselben Maschine den Flug davor noch bekommen hat, also das ist ja wirklich komplett irre, aber lass uns gerne die Laune ein bisschen aufpolieren jetzt. Wir schauen mal rüber nach Ottawa, Ontario, da steigt ja ab dem 26. Dezember die U20-WM in der kanadischen Hauptstadt, und du hast ja schon einige Erfahrungen gemacht mit diesem Turnier, auch damals als junger Torhüter, 1998 zum Torhüter des Turniers gewählt worden. Also das ist meine riesige Ehre. Und ihr habt mit der Schweiz sensationell auch noch Bronze gewonnen. Ich glaube, die einzige Medaille bei einem U20-Turnier überhaupt für die Schweiz, also in dieser Top-Kategorie natürlich. Welche Erinnerungen, David, hast du denn an dieses Turnier von damals?
Ja, sehr gute Erinnerungen. Ich glaube, wir gingen dorthin, dazu mal die Schweizer, wir mussten immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht absteigen. Das war sicher Priorität Nummer 1, aber recht früh haben wir gemerkt, da liegt mehr drin. Und die ganze Mannschaft hat gekämpft über das ganze Turnier, sind sogar im Halbfinale knapp gegen die nachher Weltmeister Finnland haben verloren im Halbfinale. Also das wäre vielleicht sogar eine Silber- oder eine Goldmedaille drin gewesen. Aber wir haben ein super Turnier gespielt, und das ist eine super Erinnerung, das Turnier. Sicher mit NHL-Scouts und so, das gehört alles dazu. Aber wir haben wirklich, hatten enorm viel Spaß zusammen dort Eishockey zu spielen, und das sehr erfolgreich.
Würdest du sagen, dass es für dich der Türöffner war, also dieses U20-Turnier für eine spätere NHL-Karriere? Wäre das eine ohne das andere überhaupt passiert?
Also ich hatte schon die WM vorher gespielt, und so wurde ich nachher auch gedraftet. Das war, glaube ich, eine Bestätigung für Colorado, dass sie einen Torhüter gewählt haben, der spielen kann, sicher auf dem NHL-Level. Das war sicher eine Bestätigung für sie und hat glaube ich, auch mein Marktwert ein bisschen erhöht.
Jetzt ist das Ganze in Nordamerika so viel größer als jetzt bei uns in Europa. Also es wird zwar bei uns auch immer größer, es bekommt mehr Aufmerksamkeit, das Fernsehen überträgt und so weiter, aber in Nordamerika ist ja jeder komplett scharf auf dieses U20-Turnier. Ganz allgemein und jetzt auch mit dem Blick von heute, ist es der perfekte, ja, das perfekte Sprungbrett für eine NHL-Karriere, wenn du dich in diesem kurzen Turnier ins Schaufenster stellen kannst? Wie siehst du das?
Ja, also wenn du ein gutes Turnier spielst, gehst du nicht direkt in die NHL oder der Weg. Aber die Scouts schauen auf solche Turniere. Wie gehst du mit dem Druck um? Ich meine, der Druck ist enorm hoch. Jetzt auch noch, wenn du in Kanada spielst, also die Medienpräsenz ist enorm. Und da wollen sie sich auch sehen, wie ein junger Athlet das Ganze handelt, mit so viel Druck umzugehen. Und das ist auch eine super Erfahrung für diese jungen Eishockeyspieler.
Dann schauen wir doch gerne mal, wenn wir heute schon einen Deutschen und einen Schweizer hier haben, auf die beiden Gruppen. Also Deutschland spielt in Gruppe A gegen die USA, Finnland, Kanada und Lettland. Die Schweiz ist in Gruppe B mit Schweden, Tschechien, der Slowakei und Kasachstan. Schauen wir zuerst auf Deutschland. Ich kann mir vorstellen, es wird ein Duell mit Lettland dann ums Viertelfinale, kein einfaches. Wäre jetzt eigentlich ein Thema gewesen, was wir mit Stefan Usdorf hätten besprechen können, der, wie gesagt, leider krank zu Hause. Die Players to Watch würde ich zwei 17-jährige draftberechtigte Spieler nennen, also zwei, die jetzt im NHL-Draft 2025 ausgewählt werden könnten. Das ist zum einen ein Verteidiger aus Erlangen, Carlos Händel von den Halifax Mooseheads, spielt er in der QMJHL, 28 Spiele, 2 Tore, 9 Assists, 11 Scorerpunkte, sehr interessanter Mann, für mich der interessanteste deutsche Verteidiger in diesem gesamten Jahrgang. Und zum anderen David Lewandowski, Stürmer von den Saskatoon Blades, WHL, 20 Spiele, 7 Tore, 8 Assists, macht 15 Scorerpunkte, auch das ordentlich. Wir erinnern uns, Lewandowski ist ja, hat die Saison ja in der DEL gestartet, ist dann rüber gewechselt, weil er sich da bessere Chancen erhofft, von Scouts eben gesehen zu werden. Und für genau diese kann er sich jetzt bei der WM auch noch ins Schaufenster stellen. Aber wenn wir David schon da haben, lass uns über die Schweiz sprechen. Mit welchem Ziel geht denn die Schweiz in dieses Turnier? Was wäre ein erfolgreiches Turnier aus eurer Sicht und was wäre ein perfektes?
Ja, also das Minimalziel ist sicher die Viertelfinals, aber es ist langsam wieder ein bisschen Zeit, dass wir vielleicht um eine Medaille spielen. Es wird sicher nicht einfach, vor allem wenn du nachher nicht so gut, also du solltest in die Top 2 reinkommen idealerweise, dass dein Gegner sehr wahrscheinlich im Viertelfinal nicht gerade die USA oder Kanada sind. Aber ich glaube, die Schweiz hat eine gute Mannschaft. Die haben zwei Spieler hier aus Freiburg, einen Torhüter und einen Feldspieler. Und ich hoffe natürlich, dass unser Torhüter dort spielen kann und erfolgreich, wenn möglich.
Na klar, Konkurrenz ist aber, glaube ich, auch im Tor recht groß. Ne? Christian Kirsch ist auch einer, die ich im Vorfeld so ein bisschen rausgesucht hat. Ist ein Schweizer aus Basel, 2024 schon gedraftet worden, in der 4. Runde, 116. Stelle von den San Jose Sharks. Also von ihm verspreche ich mir ehrlich gesagt auch einiges. Leon Muckli, müssen wir auch drüber reden, Verteidiger, auch schon gedraftet worden, 2024, 2. Runde, 52. Stelle von den Washington Capitals. Sind es für dich so die zwei Aushängeschilder oder wen hast du als Player to watch auf dem Zettel?
Ja, also Muckli ist sicher ein Spieler, Ustinkov, der auch schon in der National League viele Einsätze hatte. Das sind sicher Spieler, die man beobachten muss. Gredig vom HC Davos, New York Rangers Pick, der kann auch offensiv etwas leisten. Also wir haben einige Spieler, die doch sehr gut mithalten können. Und darum hoffe ich natürlich, dass sie ihre Bestleistung abrufen können. Und Giersch ist ein guter Torhüter, aber hoffen wir, dass Neuenschwander Elia ein bisschen besser ist.
Okay, ja, ich muss dazu sagen, dass du natürlich Torwarttrainer bist von Fribourg-Gotteron. Insofern, ganz klar, hat man da die Vereinsbrille natürlich mit auf. Das ist absolut berechtigt. Bleiben wir bei Schweizer Goalies. Neben dir fällt mir da sofort Jonas Hiller ein, Martin Gerber müssen wir auf jeden Fall auch nennen. Seitdem allerdings ist es ein bisschen ruhig geworden, oder? Um die Schweizer Torhüter in der besten Liga der Welt. Warum ist das so? Und hast du schon einen auf dem Zettel, der in eure Fußstapfen treten würde in den nächsten Jahren?
Also ich glaube, die Schweiz hat das ganze Torhüterentwicklungsprogramm ein bisschen verschlafen. Man hat ein bisschen vergessen, weil man einige Jahre fast jedes Jahr einen neuen Torhüter in die NHL gebracht haben. Du hast es erwähnt, Jonas Hiller, Martin Gerber und so weiter. Und dann kam ein bisschen die Phase, wo wir jetzt keinen Torhüter mehr in die NHL bringen. Akira Schmid war der Letzte, der jetzt im Farmteam ist. Und dort hat die Schweiz sicher wieder ein bisschen mehr investiert. Und wir sehen, dass es einige Kandidaten hat, Kirsch, Neuenschwander, die jetzt auch wieder auch die Größe haben, um potenzielle NHL-Drafts oder NHL-Goalies zu sein.
Ja, ein Schweizer ist ja erst vor 1-2 Wochen neu mit dazugekommen, Lian Bixel bei den Dallas Stars. Also auch sein Aufstieg ist ja wirklich kometenhaft. Also wenn man sich seine Stats anschaut, er hat ja nie wirklich viel getroffen, ist glaube ich auch Defensivverteidiger, also Stay-at-Home-Verteidiger und kommt in die NHL, trifft direkt bei seinem Debüt und im dritten Spiel dann gleich nochmal. Also es scheint so, als hätte die Schweiz gleich den nächsten etabliert. Wie hast du seinen Entry in die NHL verfolgt?
Ja, also man kennt ihn schon einige Zeit, dass er gut ist und dass er in der NHL spielen wird, früher oder später, wusste man. Dass er gerade 2 Tore in 3 Spielen schießt, ich glaube, das haben die wenigsten erwartet. Aber er ist einer, der hart spielt und der sich eine gute oder eine schöne Zukunft in der NHL haben wird.
Wenn wir jetzt da nochmal das Thema aufziehen von ja Junioren und Talenten auf das Gesamtbild in der National Hockey League. Du bist ehemaliger NHL-Goalie. Wer würdest du denn sagen, ist momentan der beste Goalie der Welt oder vielleicht die 3 besten Goalies der Welt? Wer fällt dir da ein?
Ja, also die von den Besten ist sicher Bobrovsky ist einer, der mit dem Stanley Cup-Sieg sicher dazu gehört. Hellebuck ist sicher ein anderer und Markström würde ich sagen.
Ja, gute Zusammenstellung, glaube ich. Lass uns auch gerne nochmal auf die deutschen und Schweizer Goalies schauen, die entweder schon in der NHL spielen oder vielleicht wieder zurückkommen oder ihr Debüt geben. Da hatte ich 3 auf dem Zettel. Mit Philipp Grubauer, einem Deutschen, beim Seattle Kraken, 13 Spiele in dieser Saison. Seine Bilanz allerdings nicht gerade Groovy-like, so wie wir ihn kennen. 3 Siege, 10 Niederlagen, das Ganze bei 3,63 Gegentoren pro Spiel und 87,7% Fangquote. Also er hat wirklich eine schwere Saison, unser Stanley Cup Champion. Aber er bekommt auch wirklich wenig Unterstützung von den Vorderleuten. Hast du seine Karriere ein bisschen verfolgt, David? Weißt du, wie er gerade spielt, Groovy, meine ich?
Also ich habe sicher ein bisschen verfolgt, jetzt diese Saison ein bisschen weniger. Sein Partner ist ja ein Halbschweizer und kommt auch aus der Region von Freiburg. Also ich habe ihn ein bisschen mehr verfolgt als Grubi.
Joey Dacor.
Genau.
So ist es, ja. Ja, wechseln sich da ab, bilden eigentlich ein sehr interessantes Tandem, aber ich glaube wirklich, der Kraken hat hinten so seine Probleme. Also mir tun die beiden ehrlich gesagt fast ein bisschen leid. Dann lass uns auf die beiden Schweizer noch schauen, die beide aktuell in der AHL spielen. Starten wir am besten mit Akira Schmidt, der spielt bei den Henderson Silver Knights. 15 Spiele, auch er mit einer Bilanz, die ja erstmal nicht so gut klingt. 3 Siege, 12 Niederlagen bei 3,34 Gegentoren pro Spiel und 89,3% Fangquote, hatte auch eine Einwechslung in der NHL. Das muss dazu gesagt werden. Bei Akira Schmidt, also wie gesagt, aus deutschsprachiger Sicht, hatten wir alle gedacht, er wird der nächste Starter in der NHL. Bei den New Jersey Devils, glaube ich, hat man vielleicht sogar ein bisschen gehofft, dass er da der neue Starter sein kann. Dann der Trade zu den Vegas Golden Knights, jetzt sehr, sehr schwerer Stand bei Henderson in der AHL. Aber auch er, glaube ich, kann nicht viel dazu. Also Henderson ist Letzter in der Pacific Division, da läuft es überhaupt nicht rund. Wann sehen wir ihn wieder in der NHL und wie verfolgst du seine Karriere?
Ich verfolge seine Karriere sehr nahe. Ich glaube, er hatte sehr viel Erfolg da in diesem Jahr, wo er die Playoff gespielt hat für Jersey. Dann war es ein bisschen komplizierter und jetzt ab und zu muss man halt einen Schritt zurücknehmen, um wieder 2 nach vorne zu machen. Und Er hat einen schwierigen Stand mit der Mannschaft, die er spielt. Die Henderson Knights sind sicher nicht defensiv nicht sehr solide. Aber es kann schnell gehen. Mit einer Verletzung ist er vielleicht wieder oben und wenn er dort gute Leistungen bringt, sieht es dann schon wieder besser aus für ihn.
Die hat er ja auch schon gezeigt bei den Devils, ne? Also in den Playoffs war er da vor 2 Jahren der absolut sichere Rückhalt, war da der Go-To-Guy. Also schon verwunderlich, wie schnell es da hoch und runter gehen kann. David, lass uns über einen gewissen Connor Hughes auch noch sprechen. Ich bin mir sicher, dem haben so viele überhaupt nicht auf dem Zettel, aber er pirscht sich nach und nach in Richtung NHL. Ich habe viel über ihn auch schon gelesen. Also er ist ein 28-jähriger Schweizer, der in London, Ontario geboren ist, aber lange in der Schweiz gespielt hat, unter anderem auch für deinen Club, für Fribourg-Gottéron. Also wenn jemand was über ihn erzählen kann, da bist es du. Und was ich sagen will, es gab viele Diskussionen in den Medien, auch in Montreal, ob er nicht als nächstes hochgezogen wird, um ja dieses etwas schwächelnde, etwas kriselnde Goalie-Tandem bei den Canadiens so ein bisschen ja Feuer hinterm Hintern zu machen. Und seine Statistiken können sich absolut sehen lassen. Spielt bei der Laval Rocket 14 Spiele, 8 Siege, 2,43 Gegentorschnitt und 90,8% Fangquote bei einem Shutout. Also David, nimm uns da gerne mit. Wer ist dieser Connor Hughes und was macht ihn so spannend?
Ja, Connor ist eine interessante Geschichte. Er kam rüber. Von Kanada spielte hier in der Swiss League, war, würde ich mal sagen, mittelmäßiger Swiss League Goalie, hat aber nachher sehr, sehr hart an sich gearbeitet und jedes Jahr wurde er besser und besser und hat jetzt die Chance bekommen, mit Montreal zu unterschreiben und ich hoffe für ihn, dass er diese Chance bekommt und einige Spiele für Montreal spielen kann.
Er ist auf jeden Fall dann ein Spätstarter, so positiv wie man das nur nennen kann. Wann glaubst du denn, wann sehen wir ihn in der NHL? Du kennst dich ja aus, du hast für die Montreal Canadiens gespielt, kennst ja da das Umfeld, weißt, wie eng die Beziehungen sind zur Laval Rocket, auch in die AHL. Wird er seine Chance bekommen in dem Jahr? Was glaubst du?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich hoffe, dass er diese Chance bekommt und eben die Torhüterleistungen in Montreal sind ein bisschen durchzogen und ich glaube, sie haben nichts zu verlieren, wenn sie ihn mal ausprobieren und sehen, ob er in dieser Liga bestehen kann.
Ja, ich bin gespannt, wie er sich dann auf NHL-Niveau schlagen wird. Und vielleicht haben wir dann den nächsten Schweizer Goalie in der National Hockey League. Wir bleiben gleich bei deinem Ex-Club, bei den Montreal Canadiens, David. Das sorgt ein gewisser Patrick Laine momentan so richtig für Aufsehen und ein Monster-Comeback auch. War ja länger verletzt in der Vorbereitung, sich eine schwere Verletzung zugezogen. Ja, und dann kommt Laine zurück und wird im wahrsten Sinne des Wortes von der Leine gelassen. 8 Powerplay-Tore am Stück. Neuer NHL-Rekord ist das. Und ja, für mich hat sich eigentlich nur die Frage aufgedrängt, hättest du ihm so einen Einschlag zugetraut? Also ich dachte, der fängt erstmal langsam an und dann irgendwann kommt dieser Scoring-Touch zurück, aber dass er so einen Blitzstart hinlegt, für dich auch überraschend?
Ja, ich glaube, ja, es ist für alle überraschend, auch nach so einer langen Verletzung. Die letzten paar Jahre waren nicht immer einfach für ihn und jetzt hat er in Montreal enorm zugeschlagen und es tut sicher auch Montreal gut, dass sie so einen Spieler haben, der so zurückkommt und ihnen so eine Chance gibt, ein bisschen mehr Spiele zu gewinnen.
Ja, 9 Spiele, 8 Tore, alle im Powerplay. Warum ist Laine so eine brutale Waffe im Powerplay? Du kennst das als Torhüter, diese One-Timer, er ist ja Rechtsschütze, also vom linken Face-Off-Kreis mit den Direktschüssen, schon fast Ovechkin-like, möchte ich fast sagen. Was macht ihn zu so einer brutalen Waffe aus Torhütersicht?
Ja, das sind eben Goalscorer, die können diese Schüsse, die ab und zu auch nicht perfekt sind, bringen sie irgendwie noch aufs Tor. Und es ist einfach ein harter und häufig auch präziser Schuss. Und das ist, auch wenn du als Torhüter weißt, jetzt geht es dort drüber und er wird schießen, ist es nicht einfach, mit solchen Spielern, das zu handeln.
Ja, mich hat es auch überrascht, dass es ausgerechnet in Montreal so gut funktioniert, denn ich glaube, außer vielleicht Toronto gibt es kein Team, wo der Druck von außen größer ist als in Montreal? Ist es tatsächlich so, du hast ja, ich hatte es eingangs gesagt, für die Colorado Avalanche gespielt, für die Phoenix Coyotes und für die Montreal Canadiens. Wird man in Montreal immer kritischer gesehen als anderswo?
Ja, ich glaube, Toronto und Montreal, das sind die zwei schwierigsten Plätze, um Eishockey zu spielen, glaube ich. Also muss man schon ein bisschen ein dickes Fell haben. Wenn es nicht läuft, dann ist es im Radio, im Fernsehen, auf der Straße, überall. Aber es kann natürlich auch, wenn es funktioniert, ist natürlich auch eine großartige Stadt. Ist einfach eine Eishockey-Stadt und das Leben dreht sich um die Canadiens.
Gab es da in deiner Karriere auch mal Momente, wo du gesagt hast, boah, der Druck wird jetzt schon ganz schön heftig?
Ja, es gab eben, wenn es gut funktioniert, dann ist es einfach zu handeln. Wenn es ein bisschen weniger gut läuft, dann eben ist es schwierig abzuschalten, weil es einfach immer wieder kommt. In Colorado ist eine gewisse Medienpräsenz da, aber nie so überwältigend wie in Montreal.
Ja, die Atmosphäre dafür hat auch etwas ganz Besonderes. Also die Fans haben Eishockey ja wirklich zur Religion gemacht. Also das siehst du schon beim Warm-up, wenn da ein Puck übers Eis geht. Ich hab mal gesehen, dass Mike Matheson quasi absichtlich einen drüber geschmissen hat sozusagen, und den hat ein erwachsener Mann mit, ich weiß nicht, 30, 40 Jahren gefangen, und der hat das, diesen Warm-up-Puck behandelt wie, ich weiß nicht, den Stanley Cup selbst. Also der hatte Tränen in den Augen, der hat mir dann auch erzählt, den schenkt er seinen Sohn, der bekommt einen Ehrenplatz in seinem Zimmer. Also es ist Religion da, oder? Wie kann man das jemandem erklären, der noch nie da war? Montreal und Eishockey, das ist wie eine Religion, oder?
Ja, das ist einfach Geschichte. Das geht ja schon. Die Montreal Canadiens sind ein Original Six Mannschaft und die sind schon immer dabei. Also der Großvater erzählt seinem Sohn und der Sohn nachher wieder zu seinem Sohn. Also das ist eine Geschichte, die einfach fortlaufend ist und von Generation zu Generation weitergeleitet wird. Und das ist eigentlich auch nicht nur Montreal, sondern jetzt die ganze Provinz steht hinter diesem Club.
Und auch das Stadion hat eine eigene Bauweise, ist irgendwie so ein bisschen trichterförmiger gebaut als die anderen Arenen, zumindest die ich gesehen habe, was sicherlich der Atmosphäre auch zuträglich ist. Was kannst du darüber sagen? Du hast ja dann einige Male als Gegner im Bell Center gespielt und auch einige Male als Canadian im Bell Center. Also wie ist es dort zu spielen, rein atmosphärisch?
Ja, es ist ein Hockey-Tempel. Also du hast, glaube ich, 21.000 Zuschauer. Die sind auch ab und zu laut und sie kennen Eishockey. Also es ist auch ein bisschen sie sind fachlich auch vielleicht ein bisschen fortgeschrittener als in den Südstaaten in Amerika, und sie bleiben in den Sitzen und schauen das Spiel die ganze Zeit, was nicht immer der Fall ist in gewissen Städten. Und es ist einfach eine super Atmosphäre. Als Gegner freust du dich, in Montreal spielen zu dürfen, und wenn du dort bist, dann schätzt du es auch, dass du die mit dieser Mannschaft spielen kann, die eine so traditionsreiche Geschichte hat.
Was ja definitiv zum Lifestyle dort auch dazu zählt, ist das Poutine. Das gibt's ja sowohl im Stadion als auch in diversen Restaurants oder Imbissbuden rundherum. Kannst du uns das mal erklären, was das ist? Also ich habe mir tatsächlich in Vorbereitung auf die heutige Sendung, sprich vor einer Stunde, selbst ein Poutine zu Hause gekocht, um voll drin zu sein, auch vom Körper und Geist und Magen, wenn du so möchtest. Kannst du uns mal erklären, was es mit diesem Poutine auf sich hat? Was bedeutet es übersetzt? Was genau ist es? Und bist du selber Poutine-Fan?
Also ich bin selber nicht Poutine-Fan, aber das sind Pommes mit einem speziellen Käse, der so quietscht, wenn man ihn isst. Mhm. Ein bisschen speziell mit einer Bratensauce obendrauf. Und das lieben die Quebecois, und essen das eben entweder im Stadion oder auch Imbissbuden hat es in der ganzen Provinz, wo du Poutine essen kannst.
Und du bist kein Fan, weil ihr in der Schweiz einfach einen besseren Käse habt als die Cheese Curds, die aufs Poutine kommen, oder woher kommt es?
Also erstens haben wir viel besseren Käse, ja. Das ist natürlich nicht eine sportlergerechte Ernährung.
Das kann man so sagen, ja. Ist recht kalorisch, was das angeht, aber ihr solltet es auf jeden Fall mal probieren. Also ich bin Fan. Ich habe meine Kanada-Tour, also eine NHL-Tour durch Kanada gemacht und tatsächlich an jedem Standort Poutine gegessen. Ja, ich musste viel Sport machen, um wieder zurück in die Realität zu finden. Also so viel kann man an der Stelle schon mal sagen. Lass uns noch mal kurz über die Canadiens reden. Sie haben ja ein sehr, sehr junges Team in dieser Saison. Hoffen ja auch wieder zurückzukehren, zeitnah in die Playoffs. Lane Hudson ist ja der Spieler, um den sich momentan alles dreht. Offensivverteidiger, der die Liga ja durchaus in Atem hält. Cole Caulfield, 23 Jahre jung. Nick Suzuki, der Kapitän, 25. Juraj Slafkovský, 20 Jahre jung. First Overall Pick. Also sie haben schon viele Talente bei den Montreal Canadiens derzeit. Wie siehst du die Mannschaft Stand jetzt aufgestellt? Und wann glaubst du, wann geht's mal wieder zurück in die Stanley Cup Playoffs?
Ja, ich glaube, es geht auch sehr wahrscheinlich noch einige Jahre. Ich glaube, sie dachten dieses Jahr, dass es ein bisschen schneller vorangeht. Aber es fehlen sehr wahrscheinlich noch einige Elemente, um dass sie um den Stanley Cup mitspielen können, im Frühling.
Und was sagst du zum Trainer Martin St-Louis? Der wird ja auch verehrt, hat ja, glaube ich, auch gewisse Wurzeln nach Quebec. Wie siehst du seine Rolle dort?
Also er wird verehrt, aber er erntet auch sehr, sehr viel Kritik.
Natürlich, es ist ja Montreal.
Genau, also ich kenne ihn als Spieler, als Coach kenne ich ihn nicht. Er war immer ein sehr, sehr höflicher und eine gute Person. Also ich wünsche ihm alles Gute. Und eben er hat sicher einer der schwierigsten Job auf der Hockeywelt, wenn du Coach bist bei den Canadiens und nachher noch Franco-Kanadier. Also du musst auf Englisch antworten, also Fragen beantworten und auf Französisch.
So ist es ja. Kleiner Themenwechsel, David. Lass uns mal schauen nach New York zu den Rangers und nach Seattle zum Kraken, denn es gab einen Trade-Alarm in dieser Woche. Kaapo Kakko ist der Mann, der gedealt wurde, und zwar nach Seattle. Kaapo Kakko, Power Forward, ein Second Overall Pick aus dem Draft 2019, hat für die Rangers in 330 Spielen, immerhin muss man sagen, 61 Tore geschossen, 131 Punkte gemacht. Kann man natürlich sagen, vielleicht trotzdem etwas unter Wert, nachdem er ein Second Overall ist, aber ja, also richtig schlecht gepunktet jetzt auch nicht. Und im Gegenzug haben die Rangers erhalten einen Verteidiger, Will Borgen, sowie ein Drittrunden- und ein Fünftrunden-Pick. Also ich musste mich zweimal schütteln und das Ganze viermal durchlesen, ob das tatsächlich stimmt, denn ich würde sagen, der klare Sieger in diesem Trade ist Seattle. Wie siehst du das?
Ja, auf den ersten Blick würde ich auch sagen, dass Seattle dort den besseren gemacht hat, aber wir werden sehen, was für Draftpicks rauskommen werden, die Rangers nehmen mit diesen. Und dann können wir in 2 oder 3 Jahren vielleicht wieder drüber diskutieren. Aber zurzeit sieht es wirklich aus, dass Seattle den besseren gemacht hat.
Was glaubst du denn, wie gut passt ein Kaapo Kakko nach Seattle? Ich meine, der Kraken hat ja nach einem Top-6-Stürmer gesucht. Jetzt haben sie einen Second-Overall-Pick bekommen, der in New York irgendwie nie so aufgeblüht ist, wie man sich das vorgestellt hat. Glaubst du, dass auch er, wir hatten es ja vorhin von Spätzündern, jetzt erst so richtig Gas geben kann mit einem Tapetenwechsel in neuer Umgebung jetzt?
Ja, ich glaube, er hatte nicht so viel Eiszeit, wie er sich wünschte in New York, aber hat diese Saison eigentlich von was ich gesehen habe, recht gute Leistungen gebracht. Und ich glaube, ein Kako passt in viele Teams. Also ich glaube, der passt sehr gut bei Seattle, aber hätte auch bei anderen Teams in den Top 6 sein können. Also ich glaube, das für Seattle ist das eine Bereicherung.
Ich glaube auch, dass der Kraken nicht das einzige Team waren, das mal angefragt hat bei Kaapo Kakko. Was ist allerdings los bei den New York Rangers? Ist eine Frage, die man sich nicht nur in New York stellt, sondern durchaus auch hier in Europa, in Deutschland und auch in der Schweiz. Denn da gab es jetzt ja gleich zwei Deals, die ziemlich verwundert haben. Zum einen den von Kaapo Kakko, aber wir erinnern uns, zwei Wochen davor war es der Kapitän Jacob Trouba, den man zu den Anaheim Ducks getradet hat. Und wenn man sich die Newslage so ein bisschen anschaut in der Metropolregion New York, alle hauen momentan so ein bisschen drauf auf den GM, auf Chris Drury. Es gab ja auch ein Spielermeeting, in dem sich nur die Spieler getroffen und unterhalten haben. Und alle haben gesagt, also unser Trainer Alex Laviolette, der ist nicht schuld, da stehen wir voll dahinter. Aber so völlig unzufrieden sind wir mit Chris Drury. Also es soll Aussagen gegeben haben mit, der hat die Kabine verloren. Vincent Trocheck, glaube ich, war es, der gesagt hat, ja, wir verlieren. Und Chris Drury hat einen Job und er muss jetzt mal irgendwas verändern und nicht einfach nur da sitzen, zuschauen, wie wir verlieren und nichts tun. Also so eine Aussage von den Spielern habe ich, muss ich ehrlich gestehen, in der NHL kaum bis noch nie gehört. Also da brennt's richtig. Wie siehst du die ganze Lage da?
Ja, sicher eine gewisse Unruhe ist vorhanden bei den Rangers. Ich kann da nicht, eigentlich nicht viel. Ich kenne Chris sehr gut. Ich hoffe, dass er diesen ganzen Schlamassel ein bisschen heil übersteht. Aber da ist sicher eine gewisse Unruhe in der Kabine und da ging sicher etwas falsch. Aber was genau ist, ist von außen sehr, sehr schwierig zu sagen.
Wie hättest du das als Spieler empfunden, wenn dein Kapitän und ja mehrfach ausgezeichneter Leader, da gibt's ja auch Awards für genau sowas, mehrfach ausgezeichnet, Kapitän, immerhin ein harter Hitter, der unfassbar viele Schüsse geblockt hat, die meisten, glaube ich, so in dieser Saison bei den Rangers. Wie soll ich das sagen, was empfindest du als Spieler, wenn dann so jemand weggetradet wird? Ich glaube, damit hat sich Drury keinen Gefallen getan.
Nein, sicher nicht. Aber es ist wieder schwierig von außen da. Genau die Umstände, wieso, dass er sich entschieden hat, sich von ihm zu trennen. Was der genaue Grund ist, ist schwierig zu beantworten. Von dem her kann ich nur spekulieren und ich bin sicher, die Garderobe wollte ihn sicher behalten. Er war sicher ein Leader bei den Rangers. Aber das Management hat anders entschieden und vielleicht in zwei Wochen geht das langsam vergessen, wir werden sehen.
Ja, ich hatte die Rangers, glaube ich, vor der Saison ins Stanley Cup Finale getippt. Bin mittlerweile ein wenig am Zweifeln. Sie haben jetzt ein paar Punkte Rückstand schon zu einem Stanley Cup Playoff Platz, haben seit dem 21. November auch kaum mehr ein Spiel gewonnen. Also da geht's von der Formkurve wirklich steil bergab. Die Leistungsträger liefern nicht. Deswegen, wie schätzt du das ein, David? Schaffen Sie nochmal die Wende? Schaffen Sie es überhaupt noch in die Playoffs?
Es wird schwierig. Ich glaube, jeder Punkt ist so hart umkämpft und wenn der Rückstand zu groß ist, dann wird es schwierig. Jetzt müssen Sie sich konstant hinbringen, konstant gewinnen, um dieses aufzuholen. Aber es wird sehr, sehr schwierig.
Wir schauen auf jeden Fall gespannt hin. Dann lass uns gerne noch das letzte Thema für heute behandeln. Das sind die Buffalo Sabres. Die sind nämlich mal richtig in der Krise. Dagegen ist das bei den Rangers noch so lala. Aber was ist denn los in Buffalo? Niederlagenserie von 13 Spielen und seit 6 Spielen in Folge ohne Punkt. Also man muss dazu sagen, in diesen 13 Niederlagen waren auch 3 nach Verlängerung. Das heißt, da gibt's dann zumindest noch einen Punkt. Aber irgendwie läuft so absolut gar nichts mehr bei den Buffalo Sabres und Lindy Ruff, der ja vor der Saison erst angefangen hat als Trainer in Buffalo, der ist schon wieder ja in Frage gestellt, so kann man es glaube ich ausdrücken. Er selbst zieht die Verantwortung komplett auf sich, hat gesagt, ja, also es liegt jetzt an mir, da eine Veränderung, eine Entscheidung herbeizuführen, die zum Positiven wendet, aber irgendwie es scheint nicht zu gelingen. Hast du eine Idee, was da los ist bei den Sabres?
Nein, das ist, also wirklich, dass die Sabres haben häufig so Jahre, wo es wirklich nicht läuft und vor allem Phasen. Und nein, das ist ein bisschen enttäuschend. Ich dachte, Ruff, dass sie Ruff unterschrieben haben, war war ein wichtiger Schritt für diese Organisation. Aber leider funktioniert sie irgendwie nicht. Und ich hoffe für Sie, dass das bald wieder nach aufwärts gehen wird.
Ja, und das hoffe ich insbesondere aus deutscher Sicht. JJ Peterka spielt da ja begonnen in der ersten Reihe, mittlerweile dort nicht mehr zu finden, spielt jetzt zweite Reihe, zuletzt auch mit aufsteigender Form, immerhin in 4 Spielen in Folge gepunktet. Also JJ gibt sich da wirklich Mühe. Wir drücken natürlich die Daumen. Buffalo wartet, glaube ich, am längsten von allen Teams wieder reinzukommen in die Stanley Cup Playoffs, und es schaut derzeit, man muss es ganz ehrlich so sagen, nicht wirklich danach aus. Es gibt ja auch schon wieder Trade-Gerüchte um Dylan Cousins beispielsweise, der jetzt diese zweite Reihe neben Peterka centert. Nashville soll da dran sein, also ich bin gespannt, wie es weitergeht an den Niagara-Fällen. David, was glaubst denn du, wer ist denn für dich der Favorit für den Titel, für den Stanley Cup jetzt 2025?
Also sicher einige Kandidaten. Ich glaube, Florida wird da wieder mitspielen. Überraschend Washington spielt sehr, sehr gut. New Jersey Devils mit den Schweizern funktioniert dieses Jahr auch sehr gut. Also ich glaube, es hat einige Kandidaten, die da mitspielen können. Aber ich würde auf Florida tippen, ein Back-to-Back.
Mhm. Ja, ich glaube, das haben einige auf dem Zettel, die können auch marschieren, das ist ein Wahnsinn. Also ich frage mich immer bloß, ob ihnen nicht irgendwann die Luft ausgeht. Also wenn du 2 Jahre in Folge über 100 Spiele machst und dann das dritte Jahr auch noch, irgendwann muss der Tank doch leer sein, das gibt's ja nicht.
Ja, aber ich glaube, das ist eine Mannschaft, die erstens mal sicher gut gecoacht ist, und die haben eine Mission jedes Jahr. Vom Neuem kommen sie raus und spielen einfach gutes Hockey.
Ja, dann lass uns noch ganz kurz in die Schweiz schauen. Du bist Torwarttrainer bei Fribourg-Gotteron. Wie läuft's bei euch eigentlich? Was ist Saisonziel und so weiter?
Also bei uns läuft's nicht sehr gut. Wir haben gestern mussten wir den Coach entlassen, haben einen neuen Coach jetzt. Sind nicht in den Playoff-Plätzen, also wir müssen uns auch sehr schnell steigern und besser spielen, um die Playoffs zu erreichen und eine Chance haben, diesen Schweizer Meistertitel zu holen.
Ja, dann hoffe ich, habt ihr trotzdem schöne Weihnachten. Was ist geplant bei dir im Hause Aebischer?
Also morgen mit der Familie ein Essen und am 25. gehen wir nach Davos und da spielen wir den Spengler Cup.
Wow, das ist auch nochmal ein absolutes Highlight. Da waren meine Nürnberg Ice Tigers auch dabei vor ein paar Jahren. Ja, ist eine Ehre, oder, da zu spielen. Das Stadion alleine, ich meine, ihr kennt es aus der Liga, aber das Stadion alleine ist ja schon sehenswert, aber Spengler Cup ist immer, immer etwas ganz Besonderes, für euch doch hoffentlich auch.
Ja, es ist ein super Erlebnis. Also erstens das Dorf oder die Stadt Davos, es wird ein Volksfest, ein bisschen der Spengler Cup dort. Leute aus der ganzen Schweiz, die kommen oder aus Europa, um diese Spiele zu sehen. Ausverkauft jedes Spiel. Ich glaube, ab und zu 1 Million Zuschauer am Fernsehen. Also wir freuen uns und hoffentlich spielen wir besser dort als in der Meisterschaft.
Ist ja mit den Straubing Tigers auch ein deutscher Vertreter mit dabei. Und dann sind wir eigentlich schon bei meiner letzten Frage. Das habe ich Jonas Siegenthaler auch vor 2 Wochen schon gefragt. Denn bei der anstehenden Weltmeisterschaft treffen wir uns ja in der Gruppenphase. Deutschland gegen die Schweiz, der Eishockey-Klassiker in Europa. Zuletzt ist es ja mal ganz gut für euch gelaufen. So in den Jahren zuvor mussten wir schon immer so ein bisschen grinsen, als es im Viertelfinale dann gegen die Schweiz ging, weil irgendwie haben wir immer einen Weg gefunden, trotzdem zu gewinnen. Der letzte Punkt ging an euch, also das letzte Weiterkommen. Wie siehst du die Rivalität zwischen Deutschland und der Schweiz und wie wird es in der Gruppenphase 2025 jetzt ausschauen?
Ja, also die Rivalität ist da, die bleibt. Und ja, wir hatten, bei uns in den Medien hieß es, wir haben ein Deutschland-Trauma. Ich hoffe, jetzt haben wir dieses überwunden und werden das nächste Spiel auch wieder gewinnen.
Schauen wir mal. Da habe ich natürlich andere wie soll ich sagen, andere Wunschvorstellungen in dem Fall, aber es sind immer tolle Spiele gegeneinander. Also insofern werden wir auch da ganz gespannt zuschauen dann im Frühjahr 2025. David Elbischer, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst heute in der Show. Ein mehr als würdiger Vertreter heute für Stefan Nussdorf. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, David, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ja, wir sehen und hören uns hoffentlich bald.
Okay, danke.
David, mach's gut. Servus.